Annahme, eine ganze hocharbeitsteilige Gesellschaft, ja eine ganze Weltwirtschaft, eine Weltgesellschaft sozusagen, innerhalb weniger Wochen stillzulegen, die hat es in der Form noch nicht gegeben.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu, jeden Tag zu einem anderen Thema, ein anderer Wissenschaftler, ein anderer Fachbereich. Heute geht es um Zeitgeschichte und darüber rede ich mit Professor Andreas Wirsching. Er ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, das ist ein Leibniz-Institut. Herr Professor Wirsching, was können wir für die Corona-Krise aus der Betrachtung der jüngeren europäischen oder der jüngeren Weltgeschichte lernen?
Wir können zunächst mal lernen, dass das nicht die erste Pandemie dieses Ausmaßes ist. Sehr schnell wird natürlich erinnert an die sogenannte spanische Grippe von 1918 bis 1920, die gewissermaßen ein Minitekel der Pandemiegeschichte im 20. Jahrhundert gewesen ist.
50 Millionen Tote weltweit, vor allem junge Menschen betroffen.
Genau, viele junge Menschen betroffen, also auch etwas anders, als das heute der Fall ist. Es gab aber, was ich persönlich sehr interessant finde, ja doch dann auch noch etliche andere Pandemien, vor allem 1957 die sogenannte asiatische Grippe und 1968-69 die sogenannte Hongkong-Grippe. Und das waren Pandemien nicht in dem Ausmaß wie die spanische Grippe 1918-19, aber doch nicht unerheblichen Ausmaßes. Also nach dem, was man weiß, hat diese sogenannte Übersterblichkeitsrate in Deutschland, also in der Bundesrepublik damals 40.000 und 30.000 Tote umfasst.
Übersterblichkeitsrate heißt, dass 30.000 bis 40.000 mehr Menschen in einem Jahr sterben, als sonst unter normalen Umständen gestorben wären.
Genau, weil ja immer Leute an der Grippe oder an Influenza oder so sterben. Und das ist dieser Terminus technicus, nicht wahr? Das, womit man einen besonderen Impact einer besonderen Infektion messen kann.
All diesen Grippen ist aber gemeinsam, dass wir sie gründlich vergessen haben. Also die haben im 20. Jahrhundert tatsächlich immer einzelne Jahre ganz stark geprägt. Aber spätestens 4-5 Jahre später hatte man das irgendwie entweder verdaut oder weggesteckt. Jedenfalls hat man es vergessen. Wird es mit Corona ähnlich sein?
Also so wie wir jetzt drinstecken, ist das schwer vorstellbar, dass das so schnell vergessen wird. Denn es ist völlig richtig, dieses Vergessen solcher im Grunde katastrophalen Pandemien ist schon ein interessanter Vorgang. Aber man muss natürlich auch sagen, dass was wir jetzt erleben, glaube ich, insofern präzedenzlos ist, als ähnliche Maßnahmen weder 1957 noch 1968 durchgeführt worden sind. 1918 vor allem haben die Leute noch Krieg geführt in Europa. Da war sowieso die Situation eine ganz andere. Also diese Maßnahme, eine ganze hocharbeitsteilige Gesellschaft, ja eine ganze Weltwirtschaft, eine Weltgesellschaft sozusagen, innerhalb weniger Wochen stillzulegen, die hat es in der Form noch nicht gegeben. Und das wird man auch nicht vergessen. Also da bin ich ziemlich sicher, dass wir uns daran schon noch erinnern werden.
Es ist ja eigentlich die Aufgabe von Historikern, an historische Ereignisse zu erinnern. Warum haben sich die Historiker im 20. Jahrhundert nicht mehr so stark mit der Frage großer Pandemien, großer Krankheiten, viraler Infektionsketten beschäftigt, wie sie das ja in Zeiträumen vorher immer getan haben? Nicht? Die Geschichte der Pest ist eine viel erzählte und eigentlich auch ausgeforschte Geschichte in Europa, die ganz anders wahrgenommen wird, auch unter Historikern, als das 20. Jahrhundert.
Ja, Sie haben völlig recht, auch wenn man an die Choleraepidemien etwa im 19. Jahrhundert oder auch an die Pest etwa im 18. Jahrhundert denkt, das sind relativ klassische Themen der Mittelalter- und Frühneuzeitgeschichte oder eben auch der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Ja, die Geschichte des 20. Jahrhunderts tut sich da schwerer. Ich meine, die spanische Grippe ist inzwischen nicht völlig unerforscht, das kann man nicht sagen, aber sie spielt im Vergleich sozusagen zu den Todesraten, die es damals gegeben hat, dann doch eine geringere Rolle, natürlich im Vergleich zur Geschichte des Ersten Weltkrieges. Also das hängt, denke ich, tatsächlich damit zusammen, dass generell diese Pandemien im 20. Jahrhundert relativ wenig präsent sind im kollektiven Gedächtnis. Und das spiegelt sich natürlich auch im Forschungsstand der Zeitgeschichte.
Trotzdem ist es ja so, dass man zumindest annehmen kann, dass solche Entwicklungen, solche Schocks, solche Krankheiten wie auch andere plötzliche Schocks, die eben nicht politisch gemacht sind, sondern die aus der Sozialgeschichte, aus der Wirtschaftsgeschichte der Krankheit kommen, eben auch politische Prozesse entweder beschleunigen oder verändern, Geschichte auch verändern. Spielt das jetzt auch eine Rolle?
Also das ist eine interessante Frage, die man vielleicht auch so schlüssig, endgültig nicht so ganz schnell beantworten kann. Aber nach meinem Eindruck ist es schon so, dass die Pandemien des 20. Jahrhunderts relativ wenig politische Auswirkungen gehabt haben. Ich erkläre mir das so, Erster Weltkrieg ist sowieso eine Sondersituation, aber grundsätzlich erkläre ich mir das so, dass stärker traditionelle, auch würde ich sagen, eine Strecke weit auch stärker religiös gebundene Gesellschaften, wie sie eben bis Mitte des 20. Jahrhunderts existiert haben, gewissermaßen eine andere Resilienz haben mit dem Tod. Sie können das wahrscheinlich leichter akzeptieren, als dass das zu einem großen Politikum überhaupt erst wird. Das müsste man noch mal ein bisschen prüfen anhand der Quellen, etwa von 1968, 69 oder auch 1957. Aber nach all dem, was wir wissen jetzt etwa über die Geschichte der alten Bundesrepublik, hat es keine Rolle gespielt. Und auch sonst,
also das wäre so die These, dass solange Gesellschaften, wie es die Westdeutsche eben war, solange Gesellschaften einigermaßen religiös verwurzelt sind, dass man sich dann in einer solchen Krankheitskrise dem Glauben zuwendet und im Zweifel dann auf das Leben nach dem Tod vertraut, anstatt in der Gegenwart zu verzweifeln.
Ja, das ist jetzt sehr sozusagen religiös formuliert, aber ich würde sagen, auch darüber hinaus sind ältere Gesellschaften etwa bis in das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts vielleicht in der Lage gewesen, mit einer solchen tödlichen Realität kollektiv, wohlgemerkt, das sagt nicht über den Individualfall aus, aber kollektiv gewissermaßen gelassener umzugehen und da so eine gewisse Schicksalsergebenheit vielleicht an den Tag zu legen. Und wenn man sich das anguckt, also ich meine 30.000, 40.000 Tote ist ja nun wirklich nicht wenig, und hinterlässt aber fast keine Spuren im kollektiven Gedächtnis. Das bestätigt das eigentlich. Während heute sind wir in einer ganz anderen Situation. Wir haben ganz offensichtlich einen fundamentalen Wandel der Gesellschaften erlebt, der sich darin ausdrückt, dass eine solche tödliche Bedrohung einfach sofort seuchenpolizeilich injektionsschutzbezogene Maßnahmen auslöst. Völlig zu Recht, weil natürlich heute die Individualität sehr viel stärker auch gewürdigt wird, wertgeschätzt wird, so dass gesagt wird, jedes einzelne Leben muss natürlich im Rahmen aller Möglichkeiten geschützt werden. Und das verändert sofort die politische, soziale und kommunikative Situation. Und dann haben wir natürlich auch eine völlig andere Medienwelt heutzutage. Ich meine, das spielt auch noch eine Rolle. Also die Medialisierung ist natürlich in der Form überhaupt nicht vergleichbar mit den 60er Jahren, geschweige denn davor. Also das sind so neue Phänomene, die, glaube ich, unsere heutige Situation sehr viel dramatischer noch machen, als das früher der Fall gewesen ist.
Fangen wir mit dem letzten Punkt an, bevor wir die beiden anderen noch anschauen. Warum ist es schlecht, wenn man eine Bevölkerung zeitnah regelmäßig informiert? Eigentlich könnte man doch sagen, in den Seuchen der vergangenen Jahrhunderte haben Gerüchte, haben Halbwahrheiten, haben auch irrige Annahmen dazu geführt, dass Menschen sich wirklich nicht anständig benommen haben, Minderheiten gegenüber. Man könnte doch auch sagen, wenn wir heute viel klarer, viel offener, viel schneller kommunizieren können, ist es auch die Chance, besser zu reagieren.
Das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Im Gegenteil, da haben Sie völlig recht. Transparenz ist in gefährlichen Situationen immer wichtig, weil, das zeigt die Geschichte nun sehr deutlich, in dem Augenblick, wo eine transparente Information nicht vorhanden ist, gedeihen Gerüchte und auch die Suche und die Konstruktion von Sündenböcken, ja, von Stigmatisierungen, die man gerade in Krankheitszeiten dann auch sehr schnell vornimmt. Ich erinnere nur an die Judenpogrome in der Geschichte des Schwarzen Tods, also in der Mitte des 14. Jahrhunderts, wo dann also die Juden als Schuldige ausgemacht worden sind. Und da muss ich ehrlich sagen, es gibt Ansätze dazu, natürlich jetzt in der derzeitigen Diskussion auch, aber ich habe den Eindruck, da sind wir schon eine Strecke weit drüber hinaus. Also so richtig eine Sündenbock-Konstruktion funktioniert politisch nicht. Und das hängt natürlich auch in hohem Maße mit der Informationspolitik zusammen. Das ist völlig klar. Ich meine nur, dieser, sagen wir mal, Dauererregungszustand, in den die Gesellschaft versetzt wird, hat sicherlich auch was mit der Medialisierung zu tun. Es ist ja eine dauerhafte Mitteilung von ganz unterschiedlichen auch Medien, seien sie digital, seien sie analog, seien sie Fernsehen und so weiter, Printmedien genauso. Und das ist was Neues. Mehr würde ich gar nicht sagen. Das ist was Neues im Vergleich noch zu den 60er Jahren.
Gucken wir auf die beiden anderen Punkte, die Sie angesprochen haben, die Machbarkeitserwartung an die Politik selbst und für die Politiker unter sich. Also Politiker haben heute vielleicht in einem ganz anderen Ausmaß die Erwartung an sich selbst, Dinge gestalten zu können, die Zukunft planen zu können und Katastrophen abwenden zu können. Ist das eine Illusion?
Ja, das wird sich herausstellen. Also ich würde sagen, in den 60er Jahren gab es schon diese Vorstellung der Machbarkeit, vielleicht sogar stärker als heute, dass der Fall ist. Wobei,
da warst du der Fortschrittsglaube.
Ja, es war der Fortschrittsglaube. Aber Sie haben schon recht, auch wenn man jetzt die politischen Stimmen hört, ist dieser Optimismus, dass sozusagen und eine Machbarkeit hinzukriegen, schon spürbar. Also ich würde mal sagen, zunächst mal, was wirklich deutlich gesagt werden muss, das betrifft natürlich die Krankenhaus- und Gesundheitskapazitäten, die wir haben, Gesundheitssystemkapazitäten. Und da darf man, glaube ich, schon daran erinnern, dass es noch kein Jahr her ist, dass die Bertelsmann Stiftung eine Studie gemacht hat, wo es hieß, und ich zitiere jetzt, in Deutschland gibt es zu viele Krankenhäuser. Eine starke Verringerung der Klinikanzahl von aktuell knapp 1400 auf deutlich unter 600 Häuser würde die Qualität der Versorgung für Patienten verbessern. Das ist eine Feststellung, die hat sehr viel zu tun mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens, die ja nun in den letzten Jahrzehnten sehr gezielt betrieben worden
ist. Sagen wir mal so, das würden wir im Licht der Gegenwart ein bisschen anders bewerten.
Ja, wobei es nicht an warnenden Stimmen gefehlt hat. Das ist eben nicht nur im Lichte der Gegenwart, sondern es hat schon die ganzen letzten Jahre immer wieder Warnungen gegeben, das Gesundheitssystem zu sehr dem Markt überlassen. Und ich würde sagen, das kann man jetzt als politische Quintessenz schon mal mitnehmen, dass man darüber nochmal nachdenken sollte. Im Übrigen ist das aber natürlich kein deutsches Phänomen, sondern ein internationales Phänomen, das ist völlig klar. Ja, und sonst die gegenwärtigen politischen Fragen von Machbarkeit, muss ich ehrlich sagen, also ich persönlich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, weil ich den Verdacht habe, dass wir in so eine Art Aporie, also in eine Situation hineinsteuern.
Große Ratlosigkeit.
Ja, nicht nur Ratlosigkeit, sondern wo auch strukturell im Grunde nur noch falsche Entscheidungen getroffen werden können.
Wie soll ich das verstehen?
Ja, das kann ich gerne erklären. Also wir haben jetzt sozusagen einen Notfallmechanismus erlebt, der ausgelöst wird, der mit Sicherheit in erheblichem Maße auch auf vorbereiteten Plänen beruhte, also Seuchenschutzpläne, der beruht in Deutschland gesetzlich auf dem Infektionsschutzgesetz, wonach auch die Außerkraftsetzung von Grundrechten möglich ist. Die Frage ist nur, wenn sowas ausgelöst wird, wäre es an sich wünschenswert, wenn man die Idee hat, wie man da auch wieder rauskommt. Und da sehe ich folgende Gefahr, dass wir nach dem berühmten 19. April, der jetzt in aller Munde ist, also nach Ostern, eine Situation haben, wo auf der einen Seite natürlich der Peak dieser Pandemie nicht erreicht ist, jedenfalls nicht in Europa und nicht in Deutschland. Das heißt also, wahrscheinlich erleben wir da gerade sowas wie die Spitze. Und dann wird natürlich kein Politiker die Verantwortung übernehmen können, zu sagen, ja, dann machen wir jetzt wieder die Schulen auf und gehen back to normal und so weiter. Auf der anderen Seite aber, das wäre eine nicht zu verteidigende und damit auch falsche Entscheidung, auf der anderen Seite aber wäre die andere politische Entscheidung, diese Notmaßnahmen, Notstandsmaßnahmen, gibt ja die ersten Stimmen, die das auch sagen von Virologen, also erstmal lange, lange Zeit weiterlaufen zu lassen. Und da muss ich ehrlich sagen, da würde ich mir erhebliche Sorgen machen, dass man damit unsere ganze hocharbeitsteilige Gesellschaft schlicht vor die Wand fährt.
Gibt es eine Perspektive oder gibt es Erfahrungen von Historikern, wie man in ähnlichen Situationen es klug gemacht hat? Ich würde mal sagen, nach der Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 waren viele westliche Gesellschaften ebenfalls in einer Lage, die Sie gerade beschrieben haben, in der man eigentlich alles, was man gemacht hat, nur falsch gemacht hat. Deutschland hat den Weg in den Nationalsozialismus angetreten, Amerika hat den Weg in den New Deal gemacht, also in ein stark staatlich organisiertes, stark staatlich verstandenes neues Wirtschaften, neues Wirtschaftsprogramm, wo man sehr, sehr stark versucht hat, die Nachfrage zu steuern, wo man sehr stark mit staatlichen Subventionen versucht hat, untere und mittlere Schichten zu Eigenheimen zu verhelfen und Ähnlichem. Kann man das nehmen als Beispiel und sagen, in Situationen, in denen man alles falsch macht, kann man es falscher machen und man kann es richtiger machen?
Also es gibt völligen Konsens unter Historikern oder einen weitestgehenden Konsens unter Historikern, dass das Mittel der Wahl gegen die Weltwirtschaftskrise eine expansive Haushaltspolitik gewesen wäre.
Also der amerikanische Weg.
Der amerikanische Weg, der ja dann unter völlig anderen Bedingungen von den Nationalsozialisten auch eingeschlagen worden ist.
Also der Autobahnbau.
Ja, die Pläne zur Arbeitsbeschaffung, die dann Hitler sofort aus der Schublade ziehen konnte, sind 1932 entstanden. Ja, also das ist ein völliger Konsens, dass gegen solche zyklischen Krisen oder gegen solche existenziellen Krisen geradezu die staatliche Ankurbelung der Nachfrage und der Konjunktur das richtige Mittel ist. Und das haben wir ja in der Geschichte der Bundesrepublik auch gehabt. Und zuletzt natürlich bei der Finanzkrise 2009, die ja auch jetzt in aller Munde ist. Also insofern glaube ich schon, dass das die richtige Politik ist. Davon bin ich fest von überzeugt. Und wir haben in Deutschland natürlich das Glück, dass wir über relativ große finanzielle Handlungsspielräume verfügen, anders als das in anderen Ländern der Fall ist, sodass das mit Sicherheit die richtige Politik ist, jetzt zu sagen, also da werden weitestgehende Ersatzmaßnahmen, sei es Bürgschaften, sei es Kredite oder auch direkte Zuschüsse, was jetzt hier in Bayern gerade auch diskutiert wird oder auch gemacht wird, die stellen wir zur Verfügung. Die Frage ist nur, wie lange das funktioniert. Also ich wäre optimistisch genug, dass man sagt, ein, zwei Monate, lässt sich das durchführen, ohne dass ein irreversibler Schaden entsteht. Aber so ein halbes Jahr und alles, was darüber hinausgeht, das übersteigt meine Vorstellungskraft, das muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, das geht den meisten so. Das Problem ist nur, dass wenn wir so einen Mechanismus in Gang setzen, sollte man eigentlich wissen, wie komme ich da wieder raus.
Und, ja, das ist natürlich bei plötzlichen Schocks immer schwierig, den Ausweg sofort mitzudenken und mitzubedenken. So. Vielen Dank, Herr Professor Wirsching.
Ja, danke an Sie.
Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.